Am Puls der Politik, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Am Puls der Politik, heute mit Folge Nummer 28 vom 31.03.2021. Es begrüßen euch wie jede Woche Ruven, Student der politischen Kommunikation in Düsseldorf und
Jonathan, Student der Verwaltungswissenschaft in Potsdam. Hallo.
Wir haben uns heute überlegt, die Rolle des Bundesverfassungsgerichts mal näher zu erläutern und uns damit auseinanderzusetzen, was das Bundesverfassungsgericht ist, was es zu sagen hat und wie Urteile zustande kommen. Dazu erklären wir euch kurz, was für Verfahrensarten es zum Beispiel gibt und haben uns dazu noch 4 Urteile rausgesucht, wo wir sagen, die haben durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Deutschland in irgendeiner Weise geprägt, die wir euch nochmal näher bringen wollen. Zu Beginn aber einfach mal die Rolle des Bundesverfassungsgerichts und ein bisschen die Einführung, was das Bundesverfassungsgericht ist und was es entscheidet. Und da übernimmt mal Jonathan.
Wir haben nämlich auch einen aktuellen Aufhänger für das Thema, nämlich das Bundesverfassungsgericht wird dieses Jahr 70 Jahre alt. Es hat im September 1951 seine Arbeit aufgenommen und es ist neben dem Bundestag, dem Bundesrat, der Bundesregierung und dem Bundespräsident eines der 5 obersten Verfassungsorgane. Und in Folge Nummer 17 haben wir uns ja schon mit dem Bundespräsidenten beschäftigt und jetzt folgt eben der zweite Teil von unserer lockeren Reihe zur Staatsbürgerkunde, nämlich heute das Bundesverfassungsgericht. Naja, was ist eigentlich Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts? Das Verfassungsgericht ist quasi der Hüter der Verfassung. Es hat nämlich vom Grundgesetz die Aufgabe übertragen bekommen, das Handeln aller Staatsorgane, also das Handeln der Regierung, der Parlamente und der Gerichte, daraufhin zu überprüfen, ob dieses Handeln mit den Vorgaben des Grundgesetzes, der deutschen Verfassung, im Einklang steht. Und das Bundesverfassungsgericht ist damit der politisch bedeutsamste Teil der Judikative und durch seine Rechtsprechung wirkt das Bundesverfassungsgericht dabei mit, die Normen des Grundgesetzes auszulegen und vor allem im Laufe der Zeit fortzuentwickeln. Also es geht um eine konsequente Interpretation des Grundgesetzes, der Normen des Grundgesetzes im Geiste der jeweiligen Zeit. Und seinen Sitz hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Daher gibt es auch so das Sprichwort vom Gang nach Karlsruhe, also wenn jemand quasi vor dem Bundesverfassungsgericht Klage einreicht. Und das Gericht ist folgendermaßen zusammengesetzt. Es besteht nämlich aus 16 Richtern, die in 2 Senaten arbeiten. Und pro Senat gibt es 8 Richter. Und jeder Senat spricht für das Gericht als Ganzes. Also wenn ein Senat eine Entscheidung fällt, dann heißt es in der Urteilsbegründung, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden. Und dabei hat jeder Senat so seinen eigenen Zuständigkeitsbereich. Der erste Senat, der wird auch als der Grundrechte-Senat bezeichnet. Hier werden vor allem die sogenannten Verfassungsbeschwerden behandelt. Was das ist, darauf gehen wir gleich noch ein. Und der zweite Senat ist der sogenannte Staatsgerichtshof. Da geht es vor allem um Organstreitverfahren, also wenn oberste Bundesorgane gegeneinander klagen oder auch um Bund-Länder-Streitigkeiten. Und das Bundesverfassungsgericht, das ist vielleicht auch noch wichtig, entscheidet grundsätzlich mit Mehrheitsentscheid. Also wenn ein Senat aus 8 Richtern besteht, dann heißt das, 5 Richter wären dann eine einfache Mehrheit. Und bei Stimmengleichheit kann kein Verstoß gegen das Grundgesetz festgestellt werden. Das heißt, die ursprüngliche Regelung, das ursprüngliche Gesetz oder Ähnliches bleibt dann einfach in Kraft. Und bevor wir jetzt auf die einzelnen Verfahrensarten eingehen, ist noch von Interesse, wie die Richterinnen am Bundesverfassungsgericht gewählt werden. Und da ist es nämlich so, Bundestag und Bundesrat teilen sich die Wahl der Bundesverfassungsrichterinnen. Und pro Senat gibt es die Vorgabe, dass 3 Richterinnen aus den Reihen der Richterinnen der obersten Gerichtshöfe des Bundes gewählt werden müssen. Und die restlichen Richterinnen müssen Volljuristen mit der Befähigung zum Richteramt sein und mindestens 40 Jahre alt sein. Anders aber als in den USA beispielsweise, werden die deutschen Verfassungsrichterinnen nur für 12 Jahre ins Amt gewählt und können nicht wiedergewählt werden. damit sie im Hinblick auf eine mögliche Wiederwahl den wahlberechtigten Organen, also dem Bundestag und dem Bundesrat, nicht zu gefallen versucht sind. Und das Wahlverfahren im Bundestag selbst wurde vor einigen Jahren novelliert. Die aktuelle Regelung sieht nämlich vor, dass der Bundestag einen Wahlausschuss für die RichterInnen am Bundesverfassungsgericht wählt, welcher aus 12 Mitgliedern des Bundestags besteht. Also dieser Wahlausschuss hat 12 Mitglieder und der Wahlausschuss erarbeitet einen Wahlvorschlag für die zu berufenden Richter und anschließend wählt dann das ganze Plenum des Bundestags die Richter mit einer Zweidrittelmehrheit. Im Bundesrat ist das Verfahren weniger komplex. Dort wählt einfach der ganze Bundesrat mit 2/3 der Stimmen die vom Bundesrat zu berufenden Richter. Und das Wahlverfahren steht vielfach in der Kritik, weil behauptet wird, es sei zu politisch, weil eben die Parteien im Grunde darüber entscheiden, welche Richter ans Bundesverfassungsgericht kommen. Richtig ist natürlich, dass das Verfahren der Auswahl der Richterin in den Händen der Parteien liegt. Jeder Richterstuhl, könnte man quasi sagen, ist einer Partei zugeordnet. Aber das Ergebnis ist nichtsdestotrotz akzeptabel, denn sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat erfolgt die Wahl der Richterinnen mit 2/3 Mehrheit. Das heißt, die Parteien, die Kandidaten, die zur Wahl stehen, müssen quasi Konsenskandidaten sein, die nicht nur von der Regierungsfraktion getragen sind, sondern auch von den Parteien der Opposition. Denn sonst hätten die zu wählenden Richter oder Kandidaten gar nicht die Chance auf eine so breite 2/3 Mehrheit. Das heißt, im Endeffekt kommen ans Bundesverfassungsgericht nur Konsenskandidaten, moderate Richter, die dann dort eben für 12 Jahre ihren Dienst tun.
Und man kann dazu auch noch sagen, dass es bis jetzt so scheint, als ob eben das deutsche System auch den Praxistest besteht. Also man kann zwar theoretisch schon argumentieren, wo da die Parteien reingrätschen können in das Verfahren und wo die Macht haben zu entscheiden, wer am Bundesverfassungsgerichtshof sitzt, aber in der Praxis ist es bei uns nicht so wie in Amerika, dass man wirklich vorhersehen kann, wie einzelne Richterinnen und Richter entscheiden, dass die das dann doch in aller Regel nach irgendeinem Parteigeschmack tun, sondern es funktioniert bis dato, und es gibt jetzt auch keinen Grund, warum sich das ändern sollte, so dass man sagen kann, das Bundesverfassungsgericht hat einen guten Ruf und hat auch schon oft Urteile gegen die herrschenden Parteien gefällt. Deswegen kann man diese Kritik durchaus auch als vor allem theoretisch begründet sehen.
Genau, und in Umfragen zeigt sich auch regelmäßig, dass das Bundesverfassungsgericht mit Abstand das höchste Vertrauen von allen obersten Verfassungsorganen genießt. Also tatsächlich scheint dieses Wahlverfahren gut zu funktionieren. Wie du sagst, es gab schon oft den Fall, dass Richter gegen die Regierungsmehrheit entschieden haben und für die Grundrechte beispielsweise. Also ich denke auch, dass diese Kritik vor allem theoretischer Art ist und in der Praxis eigentlich nicht relevant. Dann wollen wir jetzt einen Blick darauf werfen, welche Aufgaben das Verfassungsgericht eigentlich konkret hat. Welche Verfahren werden dort verhandelt? Und da gibt es im Grunde, kann man sagen, 8 Verfahrensarten. Und die würden wir jetzt durchgehen. Also die erste und wichtigste Verfahrensart ist die Verfassungsbeschwerde nach Artikel 93 Grundgesetz. Nämlich jeder und jede kann eine Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht erheben mit der Behauptung, durch einen Akt der öffentlichen Gewalt, das kann eine Gerichtsentscheidung sein, ein Gesetz oder eine behördliche Verfügung, in den Grundrechten verletzt zu sein. Und angegriffen werden können eben alle deutsche Hoheitsakte der staatlichen Gewalten. Und die Verfassungsbeschwerde ist tatsächlich das häufigste Verfahren am Bundesverfassungsgericht. Es gibt ca. 6.000 solcher Beschwerden pro Jahr. Die Erfolgsquote allerdings ist extrem gering, mit ca. 1%.
Man sieht auch nochmal bei 6.000 Fällen, dass da der allergrößte Teil einfach wahnsinnig schnell sozusagen abgeschmettert wird, weil das Gericht könnte sich gar nicht darum kümmern, 6.000 Fälle wirklich ausführlich zu behandeln. Und deswegen, weil eben jeder mal hingehen kann und sich beschweren kann, machen das relativ viele, aber das Gericht lässt dann auch relativ wenig zu oder debattiert relativ wenige dann überhaupt ausführlich, und von denen haben dann auch nicht mal viele Erfolg, und deswegen kommt eben diese geringe Erfolgsquote von 1% zustande.
Genau. Die Zweite Klageart ist die sogenannte abstrakte Normenkontrolle. Auch das ist eigentlich relativ leicht nachzuvollziehen. Also klagebefugt sind Verfassungsorgane, nur Verfassungsorgane, nämlich Landesregierungen oder die Bundesregierung oder ein Viertel der Bundestagsabgeordneten. Diese können eben vor das Verfassungsgericht ziehen, wenn sie Zweifel daran haben, dass eine Rechtsnorm mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist. Und das Bundesverfassungsgericht prüft dann unabhängig von irgendeinem konkreten Rechtsstreit, ob eben Gesetze des Bundes oder der Länder mit dem Grundgesetz im Einklang stehen. Im Gegensatz dazu, also im Gegensatz zur abstrakten Normenkontrolle, gibt es auch noch die konkrete Normenkontrolle nach Artikel 100 Grundgesetz. Und da ist der Fall so, dass ein Richter an einem Fachgericht, der an der Verfassungsmäßigkeit einer Rechtsnorm zweifelt, das Verfahren, an dem er gerade sitzt, aussetzen muss und dann das Bundesverfassungsgericht fragen muss, hey, ist diese Norm, die ich in diesem Rechtsstreit anzuwenden habe, eigentlich überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar? Denn ein Richter selber kann eine Norm nicht einfach missachten, wenn er der Auffassung ist, dass sie der Verfassung widerspricht, sondern er muss das Verfassungsgericht fragen, den Hüter der Verfassung, ist die Norm oder jene Norm eigentlich mit dem Grundgesetz vereinbar? Die vierte Verfahrensart ist das sogenannte Organstreitverfahren. Das Bundesverfassungsgericht kann nämlich angerufen werden, wenn Streit zwischen den obersten Bundesorganen über ihre Rechte und Pflichten aus dem Grundgesetz besteht. Also hier kann beispielsweise der Bundestag gegen die Bundesregierung klagen oder die Bundesregierung gegen den Bundesrat, falls sie oder er der Auffassung sind, dass Rechte oder Pflichten eines Verfassungsorgans nicht eingehalten werden. Die fünfte Verfahrensart sind die sogenannten Bund-Länder-Streitigkeiten. Sie ähneln sehr dem Organstreitverfahren. Und hier hat das Bundesverfassungsgericht eben zu entscheiden, auf Anrufung von der Bundesregierung oder einer Landesregierung, ob die Kompetenzen im föderalen Gefüge der Bundesrepublik Deutschland eigentlich richtig eingehalten sind. Also hier kann quasi der Bund gegen die Länder klagen oder die Länder gegen den Bund. Und das sechste Verfahren oder die sechste Verfahrensart wäre dann das Parteiverbotsverfahren nach Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz. Wen das noch näher interessiert, der sei auch auf Folge Nummer 15 verwiesen, wie Demokratien überleben, das Parteiverbot als Schutzschild gegen Extremisten. Da haben wir uns nämlich schon mal mit dem Parteiverbot näher auseinandergesetzt. Und aber jetzt noch kurz eben, nach Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz können Parteien verboten werden, allerdings in Deutschland nur vom Bundesverfassungsgericht, das ist das sogenannte Parteienprivileg. Und Antragsteller in diesem Fall, also quasi Kläger in diesem Fall, kann nur die Bundesregierung sein, der Bundesrat oder der Bundestag. Und die siebte Verfahrensart wäre die Wahlprüfungsbeschwerde. Zum einen nämlich entscheidet das Bundesverfassungsgericht über Beschwerden von Vereinigungen gegen ihre Nichtanerkennung als Partei für die Wahl. Und zum anderen ist das Bundesverfassungsgericht zuständig für Beschwerden, die die Gültigkeit der Wahl oder den Erwerb oder Verlust der Abgeordnetenstellung betreffen. Und die achte Verfahrensart, aber extrem selten, ist die Verwirkung von Grundrechten nach Artikel 18 Grundgesetz. Denn Artikel 18 Grundgesetz zieht eben vor, dass jemand, der sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richtet, dass dieser Person theoretisch die Grundrechte entzogen werden können, also einzelne Grundrechte, nicht alle. Wie gesagt, das ist eine sehr seltene Verfahrensart, aber wenn, dann würde das Bundesverfassungsgericht über solche Fälle entscheiden.
Genau. Nachdem wir euch das näher gebracht haben, oder willst du da noch was zu sagen zur Funktionsweise des Bundesverfassungsgerichts?
Nee, das wäre eigentlich abgeschlossen.
Genau, dann haben wir uns, wie schon am Anfang angeteasert, vier Meilensteine der deutschen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts rausgesucht, wo wir euch die Urteile nochmal kurz näher bringen wollen, weil sie einfach einen Einfluss auf die deutsche Geschichte genommen haben. Und da würde Jonathan anfangen, der euch das KPD-Urteil von 1956 mal näher bringt.
Genau, das KPD-Urteil von 1956 war ein Parteiverbotsverfahren. Da hat nämlich die Bundesregierung 1951, also 5 Jahre zuvor, den Antrag gestellt, die KPD zu verbieten. Die KPD ist die Kommunistische Partei Deutschlands gewesen, die 1918, 19 von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg gegründet wurde. Sie war eine der prägenden politischen Kräfte in der Weimarer Republik, wurde dann unter den Nationalsozialisten aber verboten, aber hatte ein Revival nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in der DDR selbst ist die KPD dann relativ schnell mit der SPD zur Staatspartei SED verschmolzen.
Genau, da muss man sagen, dass diese Verschmelzung staatlich gelenkt war. Also das war jetzt keine freiwillige Kooperation, weil die gerne beide die SED werden wollten, sondern das war durch das DDR-Regime eben fokussiert worden.
Genau, und in Westdeutschland eben wurde eine solche Verschmelzung von den Alliierten verboten. Und die KPD bestand eben unabhängig, auch neben der SPD, und war wirklich auch eine prägende Kraft in den Gründungsjahren der Bundesrepublik Deutschland. Aber sie war auch der Bundesregierung unter Konrad Adenauer ein Dorn im Auge. Und deshalb wollte diese die KPD verbieten lassen. Und tatsächlich war der Verbotsantrag auch erfolgreich. Nämlich mit Urteilsspruch von 1956 hat das Bundesverfassungsgericht verfügt, dass die KPD verboten ist und ihr Parteivermögen eingezogen wird und ihre Abgeordneten ihre Mandate nicht mehr ausüben dürfen. Und zu den Verbotsgründen heißt es, die von der KPD angestrebte proletarische Revolution sowie die Errichtung einer Diktatur des Proletariats basierend auf dem Staats- und Gesellschaftsbild des Marxismus, Leninismus, sei mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar. Nämlich in diesem Parteiverbotsartikel, Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz, da heißt es eben, dass Parteien, die darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, verfassungswidrig sind. Und genau eine solche Beeinträchtigung und der Versuch, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen, wurde der KPD vorgeworfen. Und deshalb kam es dann letztlich zum Verbot der KPD. Und man kann an der Stelle vielleicht auch noch erwähnen, dass es andere Parteiverbotsverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik gab. Nämlich 1952 wurde die Sozialistische Reichspartei verboten. Das war so eine Nazi-Partei, quasi eine Nachfolgerpartei der NSDAP. Und zweimal in der Geschichte wurde bislang auch versucht, die NPD, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, zu verbieten. Einmal 2003 und einmal 2017. In beiden Fällen war ein solches Verbot der NPD aber nicht erfolgreich. 2003 ging es darum, dass zu viele V-Leute des Verfassungsschutzes oder der Verfassungsschutzämter auf allen Ebenen der NPD installiert waren, sodass ein faires Verfahren nicht möglich war. Und 2017 war dann die Argumentation, dass die Richter gesagt haben, die NPD ist so irrelevant, so klein, sie kann die freiheitlich-demokratische Grundordnung aufgrund ihrer mangelnden Ressourcen gar nicht beeinträchtigen. Damit wären wir...
Selbst wenn sie wollen würde.
Selbst wenn sie wollen würde, genau. Damit wären wir mit diesem Urteil durch und blicken jetzt auf das sehr spannende Spiegelurteil von 1966.
Genau, das Spiegelurteil bezieht sich vom Namen her eben auf das Magazin Der Spiegel und gilt so mit als das entscheidende Urteil in der deutschen Mediengeschichte. Kurz zur Einordnung, wir befinden uns im Jahr 1962, das heißt auch mitten im Konflikt West-Ost, Kalter Krieg. Und dann in dieser Zeit erscheint am 10. Oktober 1962 im Magazin Der Spiegel ein Artikel mit dem Titel Bedingt abwehrbereit. Da geht es darum, dass es ein NATO-Manöver, ein Übungsmanöver gab, das eben auch für den Fall eines Kalten Krieges von Relevanz war. Und dort hatte der Spiegel-Autor dann festgestellt, dass bei diesem Übungsmanöver solche Mängel aufgeflogen wären, dass er die Bundesrepublik und die NATO eben nur als bedingt abwehrbereit für einen möglichen Kalten Krieg sieht. Dieser Artikel hat der Regierung unter Adenauer und Franz Josef Strauß von der CSU als Verteidigungsminister überhaupt nicht gefallen. Und er hat daraufhin veranlasst, dass der Spiegel und die verantwortlichen Redakteure und Herausgeber Rudolf Augstein wegen dem Verdacht auf Landesverrat und Geheimnisverrates angeklagt werden. Das zog dann auch nach sich, dass die Büroräume des Spiegels durchsucht wurden. Da wurden in den Redaktionen Dinge beschlagnahmt. Einzelne verantwortliche Redakteure wurden auch verhaftet. Es gibt dann auch noch Menschen, die der Meinung sind, gerade Franz Josef Strauß war, auf einem persönlichen Rachefeldzug gegen den gesamten Spiegel, weil ihm insgesamt die Berichterstattung nicht gefallen hat. Aber es kam eben aufgrund dieses Artikels dann zu dieser Durchsuchung und Beschlagnahmung und sozusagen als einen so empfundenen Schlag gegen die freie Presse. Das hatte dann nach sich eine wahnsinnige Solidaritätswelle im gesamten Land, einmal durch viele Menschen, gerade junge Studierende waren da sehr solidarisiert, aber auch die gesamte Presselandschaft. Das mündete dann auch darin, dass der Spiegel in anderen Zeitungsräumen, zum Beispiel vom Stern, weiter produzieren durfte und dort dann sozusagen die nächsten Ausgaben erscheinen konnten, auch wenn die richtigen Spiegelredaktionen noch geschlossen worden waren. Und juristisch relevant wurde das dann 4 Jahre später, 1966. Dort wurde dann nämlich eine Verfassungsbeschwerde, das hatten wir ja auch vorher schon als Verfahren behandelt, die Rudolf Augstein eben angebracht hatte, weil er meinte, dass diese Durchsuchung und die Festsetzung einzelner Personen gegen die Verfassung verstoßen würde, weil die Pressefreiheit eigentlich garantiert sein müsste und eben dieser staatliche Eingriff da nicht im Einklang stehen würde. Daraus folgte dann dieses auch juristisch spannende Spiegelurteil. Spannend deswegen, weil zunächst einmal das Gericht mit einer Gleichheit von 4-4 Richterstimmen feststellt, dass die Durchsuchung und Beschlagnahmung durch den Staat gegen den Spiegel rechtmäßig ist. Also 4 Richterinnen und Richter haben da sich dagegen ausgesprochen. Die meinten, die Pressefreiheit sei höher zu gewichten. Aber weil, wie Jonathan euch vorher erklärt hat, bei Gleichstand eben erstmal kein Verstoß gegen die Verfassung festgestellt wurde, wurde erstmal diese Verfassungsbeschwerde von Rudolf Augstein abgelehnt. Allerdings hat das Gericht in seiner Urteilsbegründung einige bemerkenswerte Sätze fallen lassen, die eben nochmal die Wichtigkeit und Bedeutung der Pressefreiheit verdeutlichen sollten und auch klar machen sollten, dass die Pressefreiheit auch nach Verständnis des Gerichts erstmal geschützt werden soll. Da heißt es nämlich, zum Beispiel eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur unterworfene Presse ist ein Wesenselement der Freiheit, des freiheitlichen Staates. Insbesondere ist eine regelmäßig erscheinende Presse für die moderne Demokratie unentbehrlich. Oder da heißt es dann auch, dass in die Presse eben, Zitat, die öffentliche Gewalt grundsätzlich nicht eingreifen darf. Oder in einer repräsentativen Demokratie steht die Presse zugleich als ständiges Verbindungs- und Kontrollorgan zwischen dem Volk und seinen gewählten Vertretern im Parlament und Regierung. Das heißt, obwohl in diesem Urteil erstmal der Beschwerde nicht stattgegeben wurde, hat das Gericht mit diesen Sätzen nochmal klar gemacht, wie wichtig sie selbst die Presse für die deutsche Demokratie hält. Und das hatte wahrscheinlich auch im Zusammenspiel mit eben dieser großen Solidarität aus der Bevölkerung zur Folge, dass man sagen kann, seitdem ist in der weiteren Rechtsprechung in Bezug auf Presse und auch im allgemeinen Verständnis, wie in Deutschland Pressefreiheit erlebt wird und gewichtet wird und angesehen wird, doch durch dieses Urteil die Pressefreiheit gestärkt worden. Und deswegen gilt es heute als so historisch, und obwohl Rudolf Augstein die Beschwerde erstmal verloren hat, kann man sagen, dass durch diese Rechtsprechung die Presse eigentlich gestärkt wurde.
Man kann eben auch sagen, dass durch das Spiegelurteil sich die Medien als die vierte Gewalt im Staat etabliert haben zur Kontrolle der Regierung.
Genau, deswegen dieses so historische Urteil. Und damit springen wir 30 Jahre weiter zum nächsten für uns doch wegweisenden Urteil, zum sogenannten Kruzifix-Beschluss von 1995. Wenn es um irgendwelche Kruzifixe und mögliche Gerichtsverhandlungen geht, denken manche vielleicht an den Kreuzerlass von Markus Söder vor einigen Jahren. Allerdings ist dieser Beschluss, um den es heute geht, viel, viel älter, der von 1995. Damals gab es, oder das gibt es auch heute noch, im bayerischen Schulrecht, also auf Landesebene, ein Paragraph, der anordnete, dass in jedem Klassenzimmer ein Kreuz anzubringen wäre. Und gegen diesen Passus hatte ein Elternpaar auch Verfassungsbeschwerde eingelegt. Das hatte schulpflichtige Kinder und die ganze Familie und besonders die Eltern waren eben Anhänger der anthroposophischen Weltanschauung. Das ist die Weltanschauung, nach der auch die Waldorfschulen zum Beispiel sich selbst sehen. Und sie hatten oder argumentierten, dass eben ihre Kinder im Sinne des Christentums beeinflusst werden, wenn da in den öffentlichen staatlichen Schulen Kreuze aufgehängt wurden oder werden. Und tatsächlich hat das Bundesverfassungsgericht dieser Beschwerde stattgegeben. Die haben eben auch das Gefühl gehabt, dass da eine gewisse Einwirkung auf die Kinder stattfinden würde, dass theoretisch nach Artikel 4 Absatz 1 im Grundgesetz die Freiheit nach der eigenen Glaubensüberzeugung zu leben und zu handeln als so hoch angesehen werden müsste, dass es da eben diese Kreuze abgehängt werden sollten, weil die Glaubensfreiheit auch einen Grundsatz staatlicher Neutralität nach sich ziehen würde und der Staat eben niemanden privilegieren darf, der sich zu einer gewissen Religion bekennt. Und das Kreuz sei da so spezifisch als Glaubenssymbol des Christentums anzusehen, dass es eben hier schon irgendwie zu einer Solidarisierung oder Bevorzugung einer einzelnen Glaubensrichtung kommen würde. Und auch der Versuch irgendwie, wir hängen das auf, weil die Mehrheit ist ja des christlichen Glaubens und irgendwie nach dem Recht der Mehrheit hängen wir das dann auf, dem sei nicht so, weil eben im Grundrecht auf Glaubensfreiheit ist in besonderem Maße Minderheiten geschützt werden sollten und dass eben auch diese Minderheiten ihre Religion frei ausüben dürfen. Interessant ist hierbei noch, dass drei Richterinnen und Richter das anders gesehen haben. Die waren der Meinung, dass Länder, also die Bundesländer als Träger im staatlichen Schulwesen, durchaus mal Erziehungsziele festlegen dürften. Und in Bayern sei eben ein Teil dieser Erziehungsziele auch, dass Schüler nach Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse unterrichtet und erzogen werden würden. Und demgegenüber seien die Nachteile, die jetzt nicht christlichen Schülerinnen und Schülern entstehen würden, durch die Kreuze relativ klein. Und deswegen dürfte man die Kreuze doch hängen lassen. Aber wie gesagt, 5-3 war das Gericht der Meinung, dass diese Kreuze abgehängt werden müssen. Und deswegen wurde das auch erstmal so beschlossen. Da noch ein kurzes Update zu diesem Kreuzerlass, der sich auch so auf eine ähnliche Argumentation stützt, in der Markus Söder eben im Wahlkampf drauf kam, dass er diese Kreuze gern wieder nicht nur an Schulen, sondern in allen möglichen öffentlichen Einrichtungen wieder aufhängen wollte. Dieser Kreuzerlass gilt derzeit, aber er ist vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in Verhandlung und da kann man damit rechnen, dass in den nächsten Monaten vielleicht ein Urteil auch erscheint. Und man dann auch weiß, ob die Richter diesem Kreuzerlass stattgeben oder ob auch da die Kreuze wieder abgehängt werden müssen. Genau, damit kommen wir dann auch zum letzten Urteil für heute, dem aktuellsten Urteil. Da geht es darum, wie Sterbehilfe in Deutschland geregelt werden soll.
Genau, das Sterbehilfeurteil vom Februar 2020 hat wirklich eingeschlagen wie eine Bombe, kann man sagen. Es war ein richtiger Paukenschlag aus Karlsruhe. Und müssen wir aber mal ein bisschen ausholen. Also 2015 wurde die Sterbehilfe, die Suizidhilfe in Deutschland neu geregelt. Und da wurde ins Strafgesetzbuch in § 217 ein Passus eingefügt, nämlich das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung. Und geschäftsmäßig in diesem Fall meint nicht irgendwie gewinnmaximierend oder gewinnorientiert oder so, sondern einfach nur auf Regelmäßigkeit angelegt. Also beispielsweise das, was Suizidhilfe oder Sterbehilfevereine machen, dass sie regelmäßig Menschen dabei assistieren, Suizid zu begehen. Genau das ist so ein Fall von geschäftsmäßig und solche Suizidhilfevereine konnten nach dieser aktuellen Gesetzeslage, die da 2015 dann beschlossen wurde, eben in Deutschland faktisch nicht mehr tätig sein. Oder sie hätten sich eben entsprechend nach § 217 strafbar gemacht. Und dieses Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung hat das Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt und damit auch für nichtig erklärt. Und somit besteht seit dem Februar 2020 ein Normvakuum in Deutschland, denn der Gesetzgeber hat bislang keine neue verfassungskonforme Regelung vorgelegt. Aber das wird sicher bald geschehen. Welcher Begründung hat das Bundesverfassungsgericht hier dieses Verbot für verfassungswidrig erklärt. Es hat im Prinzip gesagt, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht, das aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes abgeleitet wird, dass dieses allgemeine Persönlichkeitsrecht ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben auch umfasst. Und die Richter sagen, dass dieses Recht auch die Freiheit einschließt, sich das Leben zu nehmen und hierbei auf die freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen. Und solche Dritte könnten eben entsprechend Ärzte oder Sterbehilfevereine sein. Und das Bundesverfassungsgericht hat eben da auch mit der Würde argumentiert und hat gesagt, naja, die Selbsttötung, der Suizid sei auch ein Ausdruck von Würde, wenngleich auch der letzte. Und dafür müsse es eben möglich sein, dass Menschen auf die Hilfe von Dritten zurückgreifen. Und der Staat und die Gesellschaft hätten diese Selbstbestimmung auch entsprechend zu respektieren. Und dieses Urteil wurde viel auch kritisiert, weil es eben vielen, vielen Menschen sehr viel zu weit geht und die Sterbehilfe eben in einer sehr liberalen Art und Weise auslegt. Aber das Bundesverfassungsgericht hat auch festgeschrieben, dass der Gesetzgeber sehr wohl Vorgaben machen darf. Was der Gesetzgeber nicht machen darf, ist zu qualifizieren, also zu unterscheiden, zum Beispiel das Recht auf assistiertes Sterben davon abhängig zu machen, ob eine Krankheit vorliegt oder nicht. Das darf der Staat nicht. Also er darf quasi nicht materiell qualifizieren, wann ein Grund vorliegt, sich das Leben zu nehmen. Was der Staat allerdings schon machen darf, ist, er darf beispielsweise Vorgaben machen, welche Regeln Sterbehilfevereine einzuhalten hätten. Also er darf zum Beispiel prozedurale Sicherungsmaßnahmen vorschreiben, etwa gesetzlich festgeschriebene Aufklärungs- und Wartepflichten zwischen dem Wunsch des Suizids und dann der entsprechenden Verabreichung von Medikamenten, dass da eben aufgeklärt werden muss und da auch gewisse Wartezeiten eingehalten werden müssen. Es geht hier auch, was der Staat auch machen darf, er darf Erlaubnisvorbehalte erlassen oder auch die Suizidhilfevereine entsprechend kontrollieren und diesen Suizidhilfeverein auch die Lizenz entziehen, wenn sie sich entsprechend nicht nach den gesetzlichen Vorgaben verhalten. Aber eben das Bundesverfassungsgericht hat mit diesem Urteil die Würde des Einzelnen sehr weitgehend ausgelegt und hat eben auch den Suizid als einen Ausdruck von personaler Würde gesehen und damit eben dieses pauschale Recht oder das pauschale Verbot vielmehr des assistierten Suizids für verfassungswidrig erklärt. Und wann aber ein neues Gesetz verabschiedet wird, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, aber lang wird es wahrscheinlich auch nicht mehr dauern, denn wie gesagt, das Urteil ist jetzt schon über ein Jahr alt.
Genau. Damit haben wir unsere vier Urteile durch und auch unsere Erläuterung zum Bundesverfassungsgericht. Wir hoffen, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Euch hat es gefallen. Wir können ja auch mal rückmelden, ob ihr sowas spannend findet. Dann könnten wir auch über weitere staatliche Organe oder sonstige Abläufe, die so ein bisschen im theoretischen, juristischen Raum liegen, gerne weitere Folgen machen. Und bis dahin bleibt uns nur, uns zu verabschieden und euch natürlich unsere Social Media Accounts nahezulegen, dass ihr uns doch gerne auf Instagram folgen könnt oder auf Facebook und uns natürlich auch immer weiterempfehlen dürft. Und da entlassen wir euch in die Woche. Tschüss!
Ciao!